Ach, gut, dass ich nie Chips kaufe im Supermarkt, weil dann kann ich es auch einfach nicht essen.
Ach Quatsch, Kai, ich weiß auch, dass du die magst. Ich habe dir extra ein paar Chips mitgebracht.
Nom, nom, nom. In Klammern fällt darüber. Was habe ich denn da für ein Skript geschrieben heute schon wieder?
Kai, ich habe eine Chipstüte hier liegen. Wenn du möchtest, dann blende ich das einfach ein.
Heißt auch.
Positiv korreliert. Der Psychologie-Podcast mit Kai und Luise.
Oh mein Gott, herzlich willkommen zurück zu Positiv korreliert. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder da seid. Hallo Luise.
Hallo Kai.
Schön, dass du sogar Material heute mitgebracht hast zur Folge. Wow, das war ein interessanter Start. Aber es passt zu unserem heutigen Thema. Wir sprechen nämlich heute über ein Paper von Brian Geller und Angela Duckworth. Sie hatten wir vor kurzem schon mal, als es um Grit ging, und heute mit einem neuen Paper. Beides sind übrigens von der University of Pennsylvania. Und wir sprechen heute über Selbstkontrolle und Gewohnheiten.
Und drei weitere Dinge, über die wir heute sprechen werden, sind Alltags-Lifehacks, Chips und William James. Lasst euch überraschen.
Sehr schön. Das Paper findet ihr wie immer in den Shownotes, und das Paper wurde auch, wie glaube ich, viele Paper, die wir im Podcast vorstellen, im Journal of Personality and Social Psychology publiziert. Und es gibt einen ganz einfachen Grund, warum wir dieses Paper heute ausgewählt haben. Nicht wegen den Chips und nicht, weil wir so eine grandiose Idee für den Sketch am Anfang hatten, sondern einfach, weil dieses Paper so einen unfassbar wertvollen Alltagsbezug hat. Und das finden wir doch eigentlich immer prima, wenn das, was wir in der Forschung machen, auch wirklich mit dem zu tun hat, was wir im Alltag so wissen wollen.
Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, worum es geht, als kurze Zusammenfassung zu Beginn. Wir beschäftigen uns heute mit der Frage, warum Selbstkontrolle so ein guter Prädiktor für alle möglichen positiven Outcomes ist. Denn Leute mit einer hohen Selbstkontrolle müssen sich eben selbst häufig weniger inhibieren, aber machen stattdessen mehr Fortschritte in ihren Zielen, weil sie bessere Gewohnheiten haben. Und damit beschäftigen wir uns heute.
Theorie.
Sehr schön. Also es geht um Selbstkontrolle und Gewohnheiten und wie das so ein bisschen zusammenhängt. Irgendwie habe ich die beiden Sachen bisher noch nicht so wirklich zusammen gesehen. Aber Luise, was verstehst du denn so grob unter Selbstkontrolle? Was ist das für dich im Alltag?
Für mich ist Selbstkontrolle im Alltag, dass ich auf mich selber Acht gebe, dahingehend, als dass ich aktiv Dinge plane sozusagen und irgendwie Handlungen aktiv auch, wie ich am Anfang schon gesagt habe, ja inhibieren könnte sozusagen. Also eben mich kontrolliere, bestimmte Dinge zu tun oder eben nicht zu tun. Oder wie hast du das so für dich im Alltag manifestiert?
Ja, ich glaube, Selbstkontrolle für mich jetzt, wenn ich mir vorstelle, das Paper noch nicht gelesen zu haben, aber was ich immer mit Selbstkontrolle so verbunden habe, ist quasi, dass irgendein Reiz da ist, wie dann zum Beispiel eine Chipstüte, die da liegt, und ich gehe da vorbei und versuchen nichts zu essen in dem Moment, dann wäre das so Selbstkontrolle, die ich aufbringen müsste. Und das erinnert mich immer so ein bisschen an dieses Beispiel mit den Schokobons oder so dieses ganz klassische psychologische Experiment, dass man irgendwie zu Kindern sagt, so, ja, hier ist ein Schokobon, ich gehe jetzt raus aus dem Raum. Wenn ich zurückkomme und du es nicht gegessen hast, dann kriegst du zwei oder irgendwie sowas. Und das ist so ein bisschen das, was ich mit Selbstkontrolle verbinde, dass man so diesen Reiz, den man eigentlich will, irgendwie inhibiert, wie du sagst. Irgendwie diese Verbindung, wie gesagt, zu Gewohnheiten hatte ich bisher noch nicht so gemacht. Deswegen bin ich ganz
Ja.
gespannt, worüber wir jetzt gleich reden werden. Was ist denn so die offizielle Definition zur Selbstkontrolle?
Eigentlich haben wir das schon ganz gut zusammengefasst. Und du hast da nochmal so diesen Punkt des Ziels mit reingebracht, weil bei den Kindern geht es ja darum, dass die Kinder sogar mehr bekommen, wenn sie sich eben kontrollieren und diesen Schokobon dann nicht essen. Und das sagt eben auch so ein bisschen die Definition dann aus. Nämlich ist Selbstkontrolle die Fähigkeit, intentional die Aufmerksamkeit, Emotionen, Handlungen etc. zu regulieren, um eben bestimmte Ziele zu erreichen. Und da stehen wir dann auch schon so ein bisschen vor dem Paradox der heutigen Folge, nämlich der Frage, ob Leute, die gute Selbstkontrolle haben, wirklich auch oft Selbstkontrolle ausüben. Tun sie ja eigentlich nicht, oder wie würdest du das sehen, Kai?
Das ist eine prima Frage. Wenn ich jetzt Chips vor mir sehe und ich muss jetzt aktiv diesen Reiz, diese Chips zu essen, wirklich unterdrücken, dann würde man ja sagen, du hast eigentlich eine schlechte Selbstkontrolle, weil du musst es unterdrücken. Und Leute, die eine gute Selbstkontrolle haben, die müssen das erst gar nicht unterdrücken, weil die haben ja eine gute Selbstkontrolle. Irgendwie, das ist das, was das Ganze so ein bisschen paradox macht. Und dazu kommt, dass Leute, die eine gute Selbstkontrolle haben, vielleicht auch Dinge im Vornherein schon machen, damit sie gar nicht Selbstkontrolle ausüben müssen. Und da kommen wir eben zu den Gewohnheiten und der heutigen Idee des Papers, dass es eben darum geht, dass Leute mit einer guten Selbstkontrolle eben diese Gewohnheiten aufbauen, dass sie gar nicht Selbstkontrolle ausüben müssen. Das ist irgendwie ganz spannend. Zum Beispiel William James, der Begründer der Psychologie, wie wir es vorhin schon kurz angesprochen hatten, der hat irgendwann mal gesagt, so ungefähr, dass man eben so viele Handlungen wie möglich automatisieren soll und zur Gewohnheit lassen werden soll und das so früh wie möglich, um die bestmöglichen Effekte zu erzielen, um seine Ziele zu erreichen. Also Gewohnheiten sind irgendwie was ganz Wichtiges und auch im Alltag finden wir Gewohnheiten immer wieder.
Genau, und das knüpft so ein bisschen an eine andere Folge an, die ich mal mit Luke aufgenommen habe. Da haben wir nämlich auch schon mal über Selbstkontrolle gesprochen. Und da haben wir nämlich festgestellt, und vielleicht kennt ihr das auch von euch, gerade bei so Chip-Situationen, man kann ganz oft Selbstkontrolle ausüben in bestimmten Situationen, scheitert dann aber häufig in der darauffolgenden Situation. Und das nennt man dann den sogenannten Ego-Depletion-Effekt. Sprich, ich kann vielleicht jetzt gerade mir die Chipstüte verkneifen, weil ich gerade Selbstkontrolle aufbringen kann. Wenn ich dann aber eine Stunde warte und dann zu Abend esse, dann muss ich mir dann zum Abendessen noch eine Tafel Schokolade nehmen oder sowas, weil dann kann ich plötzlich doch nicht mehr dieser Selbstkontrolle irgendwie Herr werden. Und da greifen dann eben die Gewohnheiten ein.
Ganz genau, das ist das, was das so spannend macht. Irgendwie Selbstkontrolle auszuüben ist irgendwie anstrengend. Und das, was Leute mit der guten Selbstkontrolle laut des Papers machen, ist eben diese Gewohnheiten vorher schon einzuüben, dass sie gar nicht erst in die Versuchung kommen. Um jetzt dann Gewohnheiten mal so ein bisschen psychologisch zu definieren, da geht es quasi darum, dass automatisch irgendwelche Antworten ausgelöst werden, die durch den Kontext getriggert werden. Also zum Beispiel, es könnte eine Gewohnheit von mir sein, dass ich immer nach dem Zähneputzen irgendwie 100 Liegestütze mache. Ja, oder sagen wir mal 10. Da ist es wichtig, das Zähneputzen ist quasi der Kontext, also der Cue, der dann quasi die Gewohnheit auslöst. Auch ein Alltags-Lifehack quasi, wenn ihr mal eine Gewohnheit einführen wollt, verknüpft das immer mit so einem Cue, den ihr eh immer macht, wie zum Beispiel das Zähneputzen. Aber da können wir auch nachher noch mehr darüber reden, wie man wirklich gut Gewohnheiten in das eigene Leben einbauen kann. Aber was eben wichtig ist, ist, dass man bei einer Gewohnheit nicht mehr darüber nachdenkt, sondern diese Antwort auf diesen Kontext direkt ausgelöst wird. Man baut sich quasi eine mentale Verbindung auf zwischen einem häufig wiederholten Verhalten und einem sich wiederholenden situationalen Zeichen, also diesem Cue.
Und das klingt jetzt ja erstmal mega produktiv, wenn man dann das Gefühl hat, okay, man kann ja so voll die Struktur in den Alltag reinbringen. Aber ich finde das sehr lustig, dass du gerade das Beispiel genannt hast, weil das so ein bisschen auch zeigt, dass Gewohnheiten nicht immer nur sehr positiv, sondern auch manchmal negativ sein können. Denn vielleicht sind so 10 Liegestützen vom Zähneputzen eine gute Gewohnheit, die vielleicht hilfreich sein kann, wenn man Muskulatur aufbauen möchte. Aber 100 wäre zum Beispiel, oder könnte ich mir vorstellen, eine schlechte Gewohnheit oder eben gefährlich, wenn man dann immer durch die Situation des Zähneputzens getriggert ist, plötzlich sich durch 100 Liegestützen, in meinem Fall zum Beispiel, komplett zu überlasten. Das heißt, man muss da ein bisschen differenzieren, wie man Gewohnheiten aufbaut. Und ihr kennt bestimmt auch eben viele Gewohnheiten, die eben nicht so positiv konnotiert sind. Bei einer guten Gewohnheit hingegen umgeht man eben ganz bestimmten Fragen sozusagen, die man sich vielleicht sonst im Alltag stellt, so im Sinne von, muss ich das jetzt wirklich gerade machen oder ach, das kann ich noch später machen. Das sind eben so Dinge, die man mit guten Gewohnheiten richtig gut umgehen kann.
Hypothese.
Und ich würde sagen, damit starten wir direkt in die Hypothesen vom heutigen Paper. Wir wollen uns ja im heutigen Paper anschauen, wie eben diese Selbstkontrolle und Gewohnheiten jetzt zusammenkommen. Wir wollen das also verbinden. Wie genau haben Sie das gemacht, Kai?
Sie sagen quasi, dass Gewohnheiten von Leuten mit hoher Selbstkontrolle genutzt werden. Das ist quasi ganz grob die Hypothese und zwar insofern genutzt, dass diese Gewohnheiten eine sehr mächtige Strategie sind, um irgendwie zu verhindern, dass langfristige Ziele außer Acht gelassen werden. Also Leute mit einer hohen Selbstkontrolle nutzen Gewohnheiten aktiv, um quasi zu verhindern, in diese Situation zu kommen, wo sie erstmal Selbstkontrolle ausüben müssen. Also das ist genau dieses Paradox, was hier quasi in dieser Hypothese auch nochmal wiedergespiegelt wird.
Und kurzfristig gesehen werden dann eben auch Verhaltensweisen ja automatisch oder automatisiert und eben ohne Aufwand aktiviert. Sprich, wir machen das, ohne dass wir groß darüber nachdenken, warum wir das jetzt machen, so wie ich das eben schon so angeteasert hatte. Und das hilft dann dabei, langfristige Ziele zu erreichen, so wie Kai eben gerade auch gesagt hat, dass man eben die Ziele nicht außer Acht lässt.
Und das ist das Spannende, finde ich, wirklich an dieser Hypothese. Und zwar Selbstkontrolle geht ja häufig um langfristige Ziele, nicht um kurzfristige Dinge. Und wir können zwar kurzfristig Sachen inhibieren, aber das haben wir in deiner Folge mit Luke schon gehört, in Folge 12, mit diesem Ego-Depletion-Effekt, dass das eben sehr anstrengend sein kann. Und so kann man das eben so vermeiden und auch kurzfristig so schon Verhaltensweisen aktivieren, die einem dann dabei helfen, langfristige Ziele zu erreichen. Das ist irgendwie das, was diese Hypothese, und ihr merkt, wir haben auch nur eine Hypothese, die wir euch heute vorstellen, aber diese Hypothese ist so ultra smart irgendwie.
Und damit würde ich sagen, starten wir in die Statistik und uns überlegen uns mal, wie kann man diese Hypothese denn jetzt testen?
Halt. Dafür brauchen wir Statistik.
Da fand ich es ganz spannend, weil nämlich in dieser Studie eigentlich die gleiche Hypothese in sehr vielen Kontexten untersucht wurden. Kai, nenn mir doch mal ein Beispiel.
Ja, also in einer Studie wurden zum Beispiel gesunde Verhaltensweisen untersucht. Das war so ein bisschen dann der Kontext für diese Studie. Die Idee dahinter war, dass eben gesunde Verhaltensweisen jetzt nicht sinnvoll sind, wenn man es einmal ausübt. Also kurzfristig bringt es nichts, wenn du jetzt einmal einen Salat isst zum Beispiel. Aber wenn du eben diese gesunden Verhaltensweisen mehrmals wiederholt ausführst, dann hat das irgendeinen Sinn, dann kann es einem auch dabei helfen. Und Selbstkontrolle ist eben hier ein so ganz mächtiger und wichtiger Faktor, der einem dabei hilft, diese Ziele erreichen zu können. In der Studie wurde dann eben gesunde Verhaltensweise quasi so als Gewohnheit irgendwie gemessen. Leute haben sich das irgendwie zur Gewohnheit gemacht, irgendwie gesünder zu leben. Und dann hat man sich angeschaut als Outcome, wird der Lebensstil von diesen Personen denn wirklich gesünder? Das war jetzt so ein Kontext, in dem das untersucht wurde. Luisa, hast du noch einen zweiten Kontext für uns?
Ich glaube, das ist ein Kontext, an den ich jetzt schon im Laufe der Folge immer wieder dran gedacht habe. Und zwar Lernen bzw. Hausaufgaben. Und da kann man ja ganz allgemein erstmal davon ausgehen, dass Hausaufgaben viel Wiederholung benötigen, um eben wirklich eine Wirkung zu haben. Deswegen lernen wir ja nicht jede Karteikarte, die wir schreiben, nur ein einziges Mal, sondern gehen sie eben öfter durch. Und das ist nämlich auch ein sozusagen Erfolgskriterium, sprich, erfolgreiche Studierende üben etwas eben nicht nur einmal, sondern viele Male, machen es demnach irgendwie zu einer Gewohnheit sozusagen, um diese Lerninhalte dann immer wieder durchzugehen. Ich glaube, das ist ein ja, sehr alltagsnahes Beispiel in der Studie, die ja genau die gleiche Hypothese dann testet, was ich mega spannend finde.
Prima, dann schauen wir uns doch als nächstes mal die Ergebnisse an. Was kam da jetzt raus?
Aha!
Es wird euch nicht überraschen, aber genau das kam raus, was eben vorhergesagt wurde. Was das jetzt bedeutet, ich nehme jetzt wieder mein Beispiel und dann kannst du es auch gerne auf dein Beispiel übertragen, aber jetzt in der Studie, wo es um die gesünderen Verhaltensweisen ging, war es so, dass Selbstkontrolle eben ein Zusammenhang hatte mit Gewohnheiten irgendwie für gesunde Verhaltensweisen. Leute, die eine höhere Selbstkontrolle aufwiesen, haben eben mehr von diesen gesunden Verhaltensweisen irgendwie als Gewohnheit sich etabliert. Sie hatten zum Beispiel auch stabilere Bettzeiten, sind immer zur gleichen Zeit ins Bett gegangen, haben ungefähr gleich lang geschlafen, haben insgesamt dann auch gesünder gelebt, eben weil sie eine höhere Selbstkontrolle haben. Wichtig hier ist aber dann nochmal zu betonen, darum geht es ja in dem Paper, dieser Zusammenhang zwischen Selbstkontrolle und diesem gesünderen Lebensstil als Outcome wird eben mediiert. Also die Mediation ist quasi hier in diesem Fall durch die gesünderen Verhaltensweisen, also die Gewohnheiten. Dieser Zusammenhang zwischen Selbstkontrolle und dem Outcome wird quasi erklärt dadurch, dass Leute sich eben Gewohnheiten vorgesetzt haben und deswegen gar nicht so oft in Versuchung kamen, irgendwie Selbstkontrolle ausüben zu müssen. Wie war das bei dir im Beispiel, Luise?
Eigentlich kann man das ganz gut übertragen. Und zwar hatte da auch Selbstkontrolle eben einen positiven Zusammenhang mit mehr Gewohnheiten in diesem Lernkontext. Sprich, genau wie du gesagt hast, diese Gewohnheit, regelmäßiger Dinge zu lernen oder zu wiederholen, führt halt dazu, dass man weniger Selbstkontrolle aufbringen muss, um in gewissen Zeiten dann nochmal zu den Karteikarten zu greifen sozusagen. Und das wird dann im Paper als weniger Lern-Freizeit-Konflikt beschrieben. Ich glaube, das ist recht selbsterklärend, weil man sich dann sozusagen zwischen dem Lernen als eine Gewohnheit und dann der Freizeit nicht mehr so hin und her gerissen fühlt, weil das Lernen ein bisschen etablierter im Alltag ist, weil Lernen dann eben eine Gewohnheit ist. Und diese Gewohnheit war halt einfacher umzusetzen, selbst wenn die Personen vielleicht mal gestresst waren oder wenn sie eigentlich lieber etwas anderes machen wollten oder mal schlechte Laune hatten etc., das kennen wir ja alle. Aber trotzdem ist dieser Konflikt eben ganz anders konnotiert, wenn man trotzdem die Gewohnheit des Lernens hat und eben nicht die Selbstkontrolle immer wieder aufbringen muss, sondern Lernen trotzdem einfach immer wieder durchzieht, ein bisschen unabhängiger sozusagen davon, wie man gerade in der Situation drauf ist und eben wie viel Energie man noch zur Selbstkontrolle hat.
Sehr, sehr, sehr spannend. Vor allem der letzte Teil. Und ich sage gleich im letzten Teil, wenn wir das diskutieren, sage ich nochmal was dazu, weil ich das so wichtig finde, auch wenn es nur ein kleiner Part im Paper ist. Aber noch ein Fun Fact. Man hat auch zwei objektive Outcomes hier irgendwie versucht zu messen und dann zu schauen, ob das mit den Gewohnheiten und der Selbstkontrolle damit auch zusammenhängt. Man hat nämlich zum Beispiel auch die Noten in der Schule gemessen und dort hat man einen Zusammenhang gefunden. Aber man hat auch gemessen, wie lange die Leute in das College danach eingeschrieben waren, was ich so eine weirde Outcome-Variable fand, dass man irgendwie sagt, okay, wenn Leute länger in dem College drin bleiben und nicht abbrechen, aber gut, das ist nur so ganz nebenbei am Rande. Das waren so ein bisschen die Ergebnisse und jetzt würden wir gerne noch ein bisschen darüber quatschen. Ich muss immer noch an unseren Sketch denken, also wo wir vorhin über die Chips gesprochen haben. Und zwar muss ich sagen, das trifft so zu auf mich. Mir fällt das immer mehr auf. Also ich kaufe wirklich nie im Supermarkt. Also meistens kaufe ich gar nichts und Ungesundes, einfach weil ich so denke, so, wenn ich es nicht kaufe, kann ich es nicht essen. Weil bei mir ist es so, wenn ich mal irgendwas habe, Süßigkeiten, Chips, was auch immer, bei mir sind es halt hauptsächlich Chips, nachdem ich süchtig bin, ich esse das sofort. Ich habe irgendwie dann nicht diese Selbstkontrolle, das irgendwie zu inhibieren. Und auch wenn ich dann zum Beispiel auf Partys bin und so und da gibt es dann so Chips, ich setze mich daneben, ich esse das dann direkt leer und dann denke ich so, krass. Und deswegen denke ich, dieses Paper spricht mir wirklich aus der Seele mit diesen Gewohnheiten, dass Leute mit einer stärkeren Selbstkontrolle irgendwie sich mehr von diesen Gewohnheiten setzen und irgendwie, ja, irgendwie sehe ich das in meinem Leben. Wie ist das denn bei dir, Luise?
Nee, ich merke das genauso. Ich finde, dieses Einkaufen ist eigentlich so eins der besten Beispiele, weil Einkaufen ja auch eine Gewohnheit werden kann. Das heißt, du hast dir ja eigentlich eine Gewohnheit einfach aufgebaut, weil du halt in der Gewohnheit des Einkaufens einfach nicht mehr in die Süßigkeitenabteilung gehst. So. Und ich glaube, es ist gerade im Alltag auch nochmal so, dass man eine Gewohnheit viel orientierter machen kann dahingehend, als dass es einfach ist, etwas nicht zu kaufen. Das heißt, für mich ist es so, dass es dann sozusagen weniger Energie aufbringt, mal was nicht einzukaufen. Aber etwas zu Hause zu haben und das nicht zu essen, das ist ja dann wieder voll viel Energie, die ich so aufbringen muss, um das dann wieder zu kontrollieren. Ich glaube, daran orientiert man sich voll oft so automatisch, was Gewohnheiten angeht, dass man so ein bisschen den Weg des geringsten Widerstands, aber gegen sich selber sozusagen wählt.
Ja, total. Und ich habe es ja vorhin schon angedeutet, was ich eben so wichtig fand in diesem Paper sind diese Moderator-Variablen, die du eben ganz kurz vorgestellt hast und wie gesagt im Paper ganz kurz gehalten, aber ich finde die so wichtig, dass du gesagt hast, okay, dieser Effekt mit diesen Gewohnheiten ist auch immer noch da oder noch stärker sogar, wenn Leute gestresst sind, wenn sie eigentlich was anderes machen wollen oder wenn sie schlecht gelaunt sind. Und das ist dieser starke Effekt von Gewohnheiten meiner Meinung nach, weil bei Sachen, die nicht Gewohnheiten sind, wenn dann eben mal die Chips oder Schokolade oder was auch immer da stehen und du bist gestresst und du bist schlecht gelaunt und du willst eigentlich was anderes machen, ja, dann greifst du ja noch eher zu. Das heißt, da ist man dann besonders vulnerabel und die Gewohnheiten schützen einen eben besonders davor. Ja. Jetzt noch eine Frage an dich. Was denkst du, also wenn ich jetzt sage, okay, ich finde das richtig cool mit den Gewohnheiten, ich will jetzt irgendwie mir eine neue Gewohnheit antrainieren, wie kann ich denn da vorgehen? Was würde da die Psychologie so ein bisschen empfehlen, Luise?
Ich glaube, dieses Koppeln ist ein ganz wichtiger Punkt, das hast du am Anfang schon mal so automatisch angesprochen, dass man an Gewohnheiten, die man automatisch hat, weil wir haben ja alle irgendwelche Gewohnheiten und wenn es eben das Zähneputzen ist, dass man da eine neue Gewohnheit sozusagen ankoppelt, weil man dann ja eh schon eine Trigger-Situation hat, wie ich gehe jetzt schlafen und deswegen muss ich Zähne putzen. Und an die Trigger-Situation einfach noch was Neues dran zu hängen, ist, glaube ich, einfacher, als sich eine komplett neue Situation zu nehmen und da nochmal irgendwie was zu triggern oder irgendwie nochmal so einen Reiz zu schaffen, den man auch dann nicht vergisst beispielsweise, weil das, glaube ich, auch manchmal bei Gewohnheiten passiert. Oder wie wäre dein Weg so?
Ja, ich mache das ganz genauso. Ich kann ein Beispiel geben. Ich hatte mir, ich glaube an Silvester, also richtig billig, so ein Neujahrsvorsatz, hatte ich irgendwie gesagt, okay, ich will jetzt jeden Tag dieses Jahr irgendwie ein Paper lesen. Und das ist ehrlich gesagt auch relativ viel Aufwand. Also es ist keine leichte Gewohnheit, das irgendwie durchzuhalten. Und was ich gesagt habe, ist, okay, das ist das Erste, was ich mache, wenn ich morgens aufwache. Weil ich eh gern noch im Bett liege morgens und mir das auch zeitlich leisten kann, weil ich keine festen Arbeitszeiten habe, blablabla. Aber das ist quasi, ich wache morgens auf und ich lese das Paper. Und deswegen ist das auch an so einen Reiz gekoppelt, wie du sagst. Die Realität sagt aber, dass das nicht immer möglich ist. Nicht jeder Morgen beginnt so, dass ich das wirklich jeden Morgen durchziehen kann.
Ja.
Was mir relativ schnell aufgefallen ist, ist, dass ich wie so eine Tendenz habe, und ich habe das schon bei vielen manchmal gehört, dass man so sagt, so, ey, ich mache das jetzt 100%. Ich gehe jetzt irgendwie 7 Tage die Woche ins Fitnessstudio und wenn ich einmal nicht gehe, dann bin ich gescheitert.
Ja.
Das Problem dabei ist, wenn man so vorgeht, wenn ich jetzt irgendwie super motiviert im Januar bin, das wirklich jeden Tag durchhalte und am 7. Februar muss ich irgendwie früh morgens raus und habe keine Chance, morgens ein Paper zu lesen. Und dann sage ich am 8. Februar, okay, ich habe gestern versagt, ich gebe jetzt auf, ich mache es nicht weiter. Und da denke ich oft, ja, das ist eigentlich nicht das Ziel von der Gewohnheit, sondern ich denke, Gewohnheiten sind sehr hilfreich, wenn sie konsistent ausgeführt werden, aber es muss nicht 100% immer sein. Das ist irgendwie so den Gedanken, den ich für mich bei meinen Gewohnheiten so ein bisschen mitgenommen habe. Ich mache lieber 6-mal die Woche etwas, als 7-mal die Woche am Anfang etwas und dann breche ich ab und gehe auf 0 runter. Und das ist irgendwie auch nicht ganz einfach, aber das ist so ein bisschen so, wie ich damit umgehe.
Ich glaube, gerade bei Sport, weil du es eben angesprochen hast, muss man da wirklich auch auf sich achten, weil es gibt, glaube ich, oder ich merke das, dass ich eigentlich voll gerne morgens aufstehe und laufen gehe, aber es gibt Tage, wenn ich wenig geschlafen habe, weil ich am Abend vorher feiern war und dann möchte ich um 10 aber joggen gehen. Das funktioniert auch körperlich nicht. Und ich glaube, weil das auch so ein Ding ist, wo viele Leute schnell sich eine Gewohnheit so antrainieren wollen, müssen wir da auf jeden Fall darauf achten, dass wir da auch nicht das zu einer plötzlich, eine eigentlich gute Gewohnheit zu einer plötzlich schlechten Gewohnheit werden lassen. Voll gut, dass du es nochmal ansprichst. Ich würde sagen, wir sind schon fast so ein bisschen am Ende der Folge angelangt. Ich finde es voll spannend, wie viel man so mit rausnehmen konnte aus diesem Paper. Also ich glaube, alltagsnah, was wir am Anfang gesagt haben, passt echt richtig gut. Und wir fassen nochmal kurz zusammen, was wir jetzt so mit rausnehmen können. Und zwar haben wir uns eben angeschaut, dass sich Leute mit einer besseren Selbstkontrolle meistens oder eigentlich oft auf stabile Gewohnheiten berufen. Und dann können sie eben wichtige Verhaltensweisen besser aktivieren.
Das heißt, ab jetzt denken wir bei Selbstkontrolle nicht mehr nur daran, Verhaltensweisen zu unterdrücken, so wie wir es vielleicht davor gemacht haben, ich jedenfalls, sondern eben auch an Gewohnheiten und wie wichtig es ist, diese irgendwie in das Leben zu integrieren. Und ich muss jedenfalls auch immer wieder an dieses Paradox denken, dass wenn man ganz viele Gewohnheiten hat, wenn man gut in Selbstkontrolle ist, dass man gar nicht mehr Selbstkontrolle ausüben muss. Und das ist ja irgendwie genial. So, Luise, abgesehen davon, was hast du denn heute aus der Folge mitgenommen?
Was ich an der Folge schön fand, war, dass sie irgendwie ein sehr intuitives Herangehen hatten, nämlich eine Hypothese, die wir uns ja am Anfang auch hergeleitet haben. Und die haben sie ja in verschiedenen Kontexten, in denen man auch das Gefühl hat, wenn man so ein Paper liest, ah, guck mal, daher könnte ich das erkennen. Und dann kommen die Studien, wo die ganzen Kontexte sozusagen immer durchgegangen werden. Und ich finde, es ist so rein methodisch eine richtig gute Herangehensweise, um sowas aufzuschlüsseln. Was hast du denn heute mitgenommen, Kai? Außer Chips.
Ja, also ich habe leider keine Chips-Tüte da. Ich bin ein bisschen neidisch, dass du eine neben dir liegen hast. Ich habe aber im Supermarkt keine gekauft. Da habe ich wahrscheinlich mich auf meine stabilen Gewohnheiten berufen. Was ich abgesehen davon heute mitgenommen habe, ist irgendwas, was du am Anfang in der Theorie ganz kurz angesprochen hast. Habe ich so gedacht, so, oh, das ergibt viel Sinn. Du hast ja irgendwie gesagt, ja, irgendwie bei Fragen, also wenn man irgendwie eine Gewohnheit hat, dann muss man sich nicht immer fragen, irgendwie, muss ich das jetzt wirklich machen? Oder wenn irgendjemand irgendwas sagt oder du hast eigentlich keine Lust drauf und dann denkst du so, oh ja, das kann ich auch noch später machen, das kann ich nach hinten verschieben. Sondern wenn man eine Gewohnheit hat, dann steht das gar nicht zur Frage. Man macht es einfach. Und ich glaube, das ist das, was Gewohnheiten von vielen anderen Dingen irgendwie abgrenzen und was Gewohnheiten wirklich erfolgreich machen, dass man eben nicht immer so mit diesem inneren Schweinehund zu kämpfen hat, dass man eben nicht immer Selbstkontrolle ausüben muss, sondern dass es einfach aktiviert ist. Es ist automatisch. Und ich glaube, ich habe so ein bisschen heute dieses Konzept von Gewohnheiten noch mal ein bisschen besser verstanden.
Ja, voll. Und damit würde ich sagen, enden wir die Folge einfach mit dem Top-Tipp von uns, nämlich ab jetzt einfach immer zum Einschlafen positiv korreliert hören. Ich finde, das ist eine gute Gewohnheit. Und falls ihr dazu nochmal nachlesen wollt, könnt ihr das Paper natürlich wie immer in den Shownotes anschauen und empfehlt uns, wie gesagt, an alle, die sich unseren Podcast-Folgen auch zur Gewohnheit machen sollten.
Gibt uns gerne Bewertungen auf Apple Podcast, Spotify, wo auch immer ihr zuhört und schaut wie immer gerne bei Instagram vorbei. Positiv korreliert, alles klein und zusammengeschrieben. Wir hoffen, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Da stellen wir die Bachelorarbeit von Rama vor. Sie ist als Gast bei uns dabei. Das wird ganz prima. Bis dahin, bleibt positiv korreliert, passt gut auf euch auf und bis demnächst. Tschüss, tschüss.
Ciao.